Es ist fast schon tragisch. Just nach dem Spiel, in dem der erste FC Nürnberg den Aufstieg praktisch so gut wie perfekt gemacht hat, ist Fadi Keblawi im Urlaub. Deshalb darf ich heute in die, Fadi-Rolle schlüpfen und durch den Optimismus-Podcast von nordbayern.de führen. Mein Name ist Uli Dickmeier, neuerdings auch bekannt als Kermit der Frosch, wie mich Twitter gerade gelehrt hat. Ich werde also nie mehr eine grüne Mütze bei Pressekonferenzen aufsetzen. Und mir zur Seite steht, wie immer, Florian Zenger. Servus, Flo.
Servus.
Und sozusagen als Gaststar heute und Vertretung für den Fadi, Simon Strauß, den manche Hörer vielleicht von unserem geschätzten Konkurrenz-Podcast Total Beklubbt kennen. Servus, Simon.
Servus.
Freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Du warst am Samstag zwar nicht selbst im Stadion, hast du mir gesagt, aber du hast das Spiel ordentlich nachbereitet, wie ich hoffe.
Ja, ich habe mir heute früh direkt nach dem Aufstehen das in Real Life angeguckt. Und es ist deutlich entspannter, ein Spiel zu schauen, von dem man weiß, wie es ausgeht.
Wie oft hast du vorgespult? Ich stelle mir das immer sehr schrecklich vor, ein Fußballspiel in ganzer Länge anschauen zu müssen, dessen Ergebnis man eigentlich ja weiß.
Nee, nur tatsächlich nur nach dem Spiel die Werbung bis zu den Interviews. Sonst hat es so schön den Tagesablauf gepasst. Halbzeit mal eine rauchen gegangen und dann wieder rechtzeitig zurück gewesen. Wenn ich es normal schaue.
Ich sehe, wir sind top vorbereitet. Es kann eigentlich nur gut werden heute. Bevor wir jetzt in die Detailanalyse gehen, lasse ich wie gewohnt Thomas Korell und den Sponsor vorstellen und dann gehen wir in Medias Res. Aber natürlich geht es mal erst nicht um Fußball. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Simon, was um alles in der Welt hat man denn an einem Samstagabend Besseres zu tun, als einen ja ziemlich erwartbaren Clubsieg gegen den HSV zu bejubeln?
Ein Punkkonzert im Z-Bau. Ich war bei Agne Kid Joe und es war hervorragend.
Ich wäre auch gern bei dem Konzert gewesen, muss ich gestehen. Es war wieder typisch, das erste vernünftige Konzert seit Monaten und dann muss natürlich der Club gleichzeitig spielen, aber das ist wohl mein Schicksal. Agne Kid Joe sind Clubfans, oder? Die haben ja sogar auf ihrer neuen Platte, das geht mit so einem Schlachtgesang, wobei mit dem Wort Schlachtgesang, wo man dann vielleicht ein bisschen sensibel umgehen sollte, aber mit einem Gesang aus dem Max-Morlock-Stadion los, soweit ich mich erinnere, oder?
Genau, also ich habe auch den Peter zumindest schon mal beim Club getroffen, aber der Matti, der Sänger, ist Fan eines schwarz-gelben Ruhrgebietsvereins.
Naja, Gott, es gibt Schlimmeres, ne?
Ja, ist immerhin kein Bayern-Fan.
Und hat sich das Ergebnis dann im Z-Bau rumgesprochen? Also wusstest du nach dem Konzert, was du verpasst hast, hast du dich wenigstens ein bisschen geärgert?
Ja, ich habe regelmäßig einerseits auf Kicker im Live-Ticker alles verfolgt. Andererseits ist natürlich bei jeder guten Aktion unsere total beklubbte Signal-Gruppe explodiert. Also wusste ich dann schon immer, wenn es in der Hosentasche vibriert, es ist irgendwas passiert. Und dann konnte ich gleich den Ticker aufmachen.
Na, solange das Handy ist, ist ja alles gut. Flo, wir waren im Stadion. Einer muss es tun. Wir waren in der Kälte gesessen, haben uns das Spiel beide angeschaut. Mit welchen Gefühlen bist du gestern nach Hause gegangen?
Dass mir sehr kalt war. Ich bin jetzt auch gerade, ich muss dazu sagen, ich bin gerade von der U21 heimgekommen. Das heißt, mir ist jetzt wieder kalt. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Ja, das war so das Erste. Und zum anderen habe ich dann, so ein bisschen mir überlegt, wie es denn jetzt dann tatsächlich einzuordnen ist, das Ganze. Und habe mich auch noch ein bisschen über Tim Walter geärgert, weil das einfach ein komischer Mensch ist.
Ja, der war gestern sichtlich angefressen nach dem Spiel. Kann man vielleicht verstehen, wäre vielleicht bei jedem anderen Trainer nach dem Spielverlauf nicht anders gewesen, aber er hat dann eine relativ seltsame Art, das nach außen zu transportieren. War so ein bisschen suffisant und wirkte in der PK auch so ein bisschen uninteressiert an dem Ganzen. Also so nach dem Motto, lasst mich jetzt endlich nach Hause gehen, hatte ich den Eindruck.
Ja, also er hat Glück, dass er nicht, wenn er die Antwort, die er auf meine Frage als Nürnberger Trainer gegeben hätte, hätte ich nachgefragt, ich habe ihn gefragt, warum er denn so spät ausgewechselt hat und er hat gemeint, das hätte die Statik des Spiels nicht hergegeben, dann hätte ich schon nachgefragt, ob das dann heißt, dass die Spieler, die auf der Bank sitzen, dann quasi nichts taugen, wenn man die nicht bringen kann, ohne die Statik des Spiels zu verändern. Aber ja,
mit dem Wechsel haben sich beide Trainer gestern ein bisschen schwer getan, wobei es aus Clubsicht ja irgendwie
im Nachhinein ja Grund.
Alles richtig war. Ne?
Gab keinen Grund. Im richtigen Moment gewechselt, ne? Weil direkt vor dem entscheidenden Tor ja dann erst Dovedan und dann Kraus am Ball sind. Haben aber wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel damit zu tun.
Was ich übrigens sehr schön fand, ist, dass du bei deiner Frage, als du dann gefragt wurdest von Christian Bönig, für wen du denn jetzt die Frage eigentlich stellst, weil du bist ja so multikompatibel in der Nürnberger Medienlandschaft inzwischen, dass du dann Kadepp gesagt hast, das fand ich sehr charmant.
Ja, es war, die Alternative ist ja dann quasi Freiberufler oder sonst irgendwas oder gar zu sagen, ich brauche eigentlich gar kein Händel zusätzlich, und von daher dachte ich mir, na, vielleicht kriegt's der ein oder andere mit, also wenn jetzt jemand das erste Mal zuhört, weil er oder sie das dadurch gehört hat, dann herzliche Grüße, das sind wir.
Jetzt sind wir eigentlich schon beim Fußball gelandet, da wollte ich eigentlich so schnell gar nicht hin, also wir haben ja, auch wenn der Fadi nicht dabei ist, heute einen Ruf zu verlieren, wir hatten eine Woche Schulferien. Flo, wie hast du die verbracht? Blieb neben häuslichen Umbauarbeiten auch noch Zeit für kulinarische Entdeckungsreisen, Kaspar Semmelweis oder sonstige Freizeitaktivitäten?
Es war tatsächlich, der Hauptteil war tatsächlich das Haus umräumen. Also wir haben Zimmer getauscht rundum. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, das ist jetzt abgeschlossen. Die Zimmer schauen auch von den Kindern, die haben plötzlich viel mehr Platz zum Spielen. Damit auch viel mehr Platz zum Unordnung machen. Das ist das ist einerseits gut und andererseits eben nett. Kulinarisch, ja, wir haben heute tatsächlich Wiener Schnitzel, also mit Kalbsfleisch gemacht. Und das war sehr, sehr lecker. Das gab es zum Mittagessen. Meine Frau hat es sehr gut drauf. Und ja, die haben wir, also Fleisch eingekauft, habe ich eingekauft beim Metzger, beim Freiberger.
Freiberger, sehr guter Metzger.
Ja. Sehr gute Wahl, sehr gute Wahl.
Und dementsprechend war das dann, da war's, war dann gut und war jetzt heute die richtige Stärkung, bevor es eben wieder raus in die Kälte ging.
Du sitzt nach wie vor im Keller, was jetzt in diesen Zeiten ja auch nicht das Schlechteste sein muss.
Ich sitze weiterhin im Keller, mich lächelt immer noch der Pappaufsteller an von mir. Der hat inzwischen eine Medaille umgehängt bekommen von meiner Tochter, auf der irgendwie bester Papa, weil immer vorlesen oder so steht. Ja, und sonst habe ich mich noch weiter eingerichtet, indem ich die Kicker-Stecktabelle hängt jetzt und der Elf-Freunde-Kalender hängt und jetzt müssen nur noch der Kunstdruck von Thailand Duman, wie er Edgar Pripp zur Sau macht, der muss noch aufgehängt werden. Und dann ist eigentlich alles eingerichtet.
Der hängt bei mir schon neben dem Monitor.
Das Arbeitszimmer vom Flo kennen wir ja von den vielen Bildern, die wir immer nach unserer Podcast-Aufnahme schießen. Simon, wie schaut es bei dir daheim aus?
Ja, ich sitze in unserem Gästezimmer, /Büro und absolut unergonomisch, nämlich direkt mit Blick aufs Fenster. Aber sonst irgendwie, ja, wie der Thailand Duman hängt bei mir bereits am Arbeitsplatz, aber sonst ist da alles ein bisschen Kraut und Rüben.
Was hast du in den Ferien getrieben? Du hast keine Kinder, aber deine Freundin ist Lehrerin, also so ein bisschen solltest du das ja auch mitbekommen haben.
Ich habe größtenteils gearbeitet, außer am Aschermittwoch, weil wir am Dienstag einen kulinarischen Hochgenuss hatten. Wir waren nämlich im Afterwork beim Indie-Kochen.
Beim Indie-Kochen, das habe ich gesehen. Ja.
Vom Club Stereo und der Brotzeit und es war wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also
Ochsenbäckchen, glaube ich, gab es. Ne?
Ochsenbäckchen, ja. Eine Vorspeise war Grünkohl-Sprossensalat mit Wildschweinfilet. Dann gab es noch einen gebackenen Blumenkohl, eher so auf die levantinische, israelische Art. Und die Nachspeise war dann noch ein Grießnockerl auf Eis mit Früchten. Und dazu gab es eine Weinbegleitung. Und ich dachte immer so bei einer Weinbegleitung, ja, man kriegt ein Achtel vielleicht. Aber nicht beim Indie-Kochen, Da wurden Schoppen als Weinbegleitung ausgeschenkt. Also ich war sehr froh, dass ich den Mittwoch freigenommen hatte.
Klingt so, aber war lecker.
War sehr, sehr lecker und gab eigentlich nur positive Rückmeldungen und die wollen es auch wieder machen. Also da dann schon mal im Hinterkopf behalten.
Dann habe ich den Fehler gemacht, um das abzuschließen, das Thema in der Woche zu verreisen. Ich war einen schönen Weil am Rhein in der Stuhlstadt. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Vitra Design Museum, gibt es vor allem Stühle. Familiärer Ausflug, schönen Ausflug nach Freiburg gemacht, in meinen Zweitlieblingsplattenladen Flight 13. Schöne neue Platten gekauft. Heute darf ich über Musik reden, nachdem der Fadi nicht da ist. Ich empfehle die neue Superchunk und die neue King Hannah. Beide sehr schöne Platten. Werden bestimmt auch in unserem Musikpodcast demnächst noch gewürdigt. Und dann war ich im Tierpark Mundenhof. Ausflugstipp für Familien, die mal in der Gegend unten sind. Ein sehr schöner, kleiner, kostenloser Tierpark. Gibt leider keine Schabrackentapire, nur so ganz profane Affen und Ziegen und Schafe und Bisons, aber durchaus eine Reise wert. Haben sehr schöne Postkarten. Das Leben ist kein Mundenhof, fand ich sehr schön. Hat sich wahrscheinlich auch der Herr Daniel Heuer Fernandes gedacht in der 88. Minute. Oder sich ein paar Schafe gewünscht, die ihm vielleicht das Gras im 5-Meter-Raum so ein bisschen zurechtstutzen. Denn wie wir, jetzt sind wir doch wieder beim Fußball, wie wir gelernt haben, hat der Greenkeeper einen wohl nicht unwesentlichen Anteil daran, dass der FC Nürnberg gegen Spitzenmannschaften gewinnen kann plötzlich. Haben wir das Flo irgendwie zahlenmäßig eruieren können, welchen Einfluss die Graslänge auf den Expected Goals Wert hat?
Anscheinend haben die unterschiedlichen Anbieter unterschiedliche Grashöhen mit einberechnet, weil bei Amazon Web Services, also bei dem Anbieter von der DFL, war die Torwahrscheinlichkeit bei Tim Handwerkers Schuss bei 1% und bei Y-Scout war sie dreimal so hoch, also bei 3%.
Berechnen die dann ein, ob er mit rechts oder links schießt, oder ist das egal?
Nee, die nehmen nur die Position. Es kann aber natürlich sein, dass die, je ausgefeilter die Situation, die Systeme und die Modelle werden, desto eher kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sowas dann irgendwann doch noch mit einfließt, wenn es dann der schwächere Fuß ist. Vielleicht wird dann irgendwann auch noch mit einberechnet, ob das beim Mittagessen schon angekündigt worden ist oder nicht.
Wie hoch war denn der Wert bei seinem Linksschuss?
Bei seinem Linksschuss? Ja, da, das haben wir gleich. Der
kam
war
relativ zentral, ne? Das war das Problem.
Der war nicht höher. Der war
okay.
Aber der war natürlich ein Stückchen weiter weg.
Zähl mir das Tor jetzt eigentlich als Distanzschuss. Ich frage für einen Freund.
Das darf man als Distanzschuss zählen. Ne? Das ist außerhalb vom Strafraum. Da sind wir gnädig, auch wenn es keine 20 Meter waren, sondern halt 18 oder so.
Simon, du wusstest, was kommt in der 88. Minute, warst du trotzdem überrascht, als du es dann am Fernsehen nochmal nachbereitet hast, wie der Ball da den Weg ins Tor gefunden hat?
Ja, also ich habe im Ticker schon gelesen, Heuer Fernandes sah da nicht gut aus, aber ja, er hat ja auch danach sehr freimütig zugegeben, das Ding geht auf seine Kappe, eben dann auch mit Greenkeeper-Begründung. Aber also ich hätte als Torwart da eher gesagt, ja, der Duman, der unterm Ball noch durchsegelt, hätte mich da verwirrt. Das hätte ihm wahrscheinlich eher jemand geglaubt, als dass es am Rasen liegt.
Ich glaube, das hat er von Martenia diese Ausrede bekommen, weil uns das Martenia in der Mixzone erzählt hat. Das finde ich auch ganz
spannend, wo das herkam. Aber Martenia hat das, jetzt weiß ich nicht, wer mir das auf Twitter geschrieben hat, aber mir hat jemand die Beobachtung geschrieben, dass Martenia das gleiche Problem in der ersten Halbzeit hatte, aber nur als ein Ball vom Tordach runtergeholt hat und dann ist der auf den Boden gefallen und eben nicht so hoch aufgedotzt. Und da hat es wohl Martenia gemerkt in der Situation. Also Grüße und Dank an denjenigen, der uns das geschrieben hat. Die Beobachtung ist durchaus interessant. Und dem ist es halt aufgefallen, Martenia, und von daher kann es schon sein, dass da wahrscheinlich mehr dran ist. Es wird auch passen, weil er natürlich er springt ja so ab, dass er über den Ball fliegt. Aber vielleicht war es auch doch eher Thailand Duman, der da reinspringt und da nicht hingeht.
Ja. Hast du noch an das Tor geglaubt, Flo, im Stadion? Dass noch was passiert? Wenn, dann hat man es, glaube ich, erst auf der anderen Seite, wenn die Befürchtung, ja, dass da noch eins reinrutscht. Also so in typischer, ja, Club-Manier.
Wobei es insgesamt ja so ab dieser, es gab ja so eine Drangphase vom Club nach der Pause und ab dem, also da war auch besagter Handwerker Schuss mit links mit dabei, und dann war die eigentlich so zu Ende und dann war eigentlich, ja, fast gar nichts mehr los, ne? Der Lukas Schleimer verbockt mal einen Konter und dann hast du noch beim HSV noch so einen Freistoß, den Glatzl.
Schonlau schießt mal noch drüber. Aber
ja, genau. Also es sind so ein paar Sachen, aber es war nicht so viel. Aber die Schonlau-Geschichte war auch schon relativ spät, ne?
Ja. Die war 5 Minuten vor dem Tor oder so.
Ja, also es war alles so gerade so zwischen der 60. und 80. ist eigentlich fast gar nichts passiert. Und dann, ja, dann hatte ich auch so, ne, weil Winzheimer dann auch noch so Situation hat, wo er ein bisschen komisch abschließt. Und na, also da, das war dann so, vielleicht eher beim HSV, dass noch was geht. Also dass das dann passiert, dass Handwerker da oder dass insgesamt dann auf der Seite noch ein Tor fällt, hatte ich eigentlich nicht unbedingt erwartet.
Simon, du wusstest, wie es ausgeht, aber
also vom Spielverlauf
gefreut, glaube ich.
Ja, vom Spielverlauf her hat es definitiv da nicht angedeutet. Also das war eher so, ja, das 1-1 schaukeln wir jetzt irgendwie über die Runden und ein Punkt gegen den HSV ist ja jetzt nicht schlecht. Aber also auch, obwohl ich wusste, dass es kommt, habe ich mich dann schon gefreut. Es ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn man es dann wirklich sieht.
Ja, ich hatte auch so das Gefühl, wenn man den Jubel dann gesehen hat, dass auch beim Club eigentlich nicht so wirklich jemand noch damit gerechnet hat, dass man da die 3 Punkte noch einfährt. Und ich fand es aber dann auch gar nicht so unbedingt ein Zufall, dass es Handwerker war, weil ich finde, dass der in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, ja, Symbolfigur ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber im Vergleich zur ersten Halbzeit sich erstmal wahnsinnig gesteigert hat, auch was Jatta betrifft, mit dem er ja schon einige Probleme hatte, auch wenn er das danach nicht wahrhaben wollte in der Mixzone. Als der Flo ihn darauf angesprochen hat, meinte er, nee, das sieht er eigentlich nicht so, dass er da anfangs Probleme hatte. Sein Trainer, glaube ich, hat es auch ein bisschen eher gesehen.
Hat es ein bisschen anders formuliert, ja.
Genau. Aber es gab da eine Szene, weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert, wo er mit Jatta eben so einen relativ rustikalen Zweikampf am eigenen Strafraum gewinnt und dann so die Fäuste ballt und sich mit Tempelmann so abklatscht und sich da selber pusht. Also man hat schon gemerkt, dass er wirklich einer derjenigen war, die sich in dieses Spiel reingebissen haben in der zweiten Halbzeit einfach.
Ja, der war, also die Szene war halt auch richtig lustig anzuschauen, weil er da mehr oder weniger noch so einen Hechtsprung macht, um sich mit dem Körper zwischen Ball und Jatta zu werfen. Es sah ein bisschen aus wie so ein Fisch auf dem Trockenen, der da so angeflogen kommt. Also und wie er sich dann dafür eben feiert, ist zeigt schon, dass er sich da wirklich also reingebissen hat. Aber ich sehe es da auch wie ihr. Also er hatte in der ersten Halbzeit hatte mit Jatta schon ein bisschen Probleme gehabt. Also auch vorm Ausgleich war ja.
Wobei der Flo sagt, da kann er nichts dafür.
Ja gut, dann würde ich es jetzt einfach mal auf die komplette Defensive legen, dass da Jatta nur Begleitschutz bekommt, aber sonst halt.
Gehen wir ruhig nochmal auf das 1:1. Machen wir heute mal chronologisch rückwärts, ist ja wurscht. haben halt Narrenfreiheit, können machen, was wir wollen.
Ja.
Badi, nimm das. also gut, dann gehen wir jetzt vom 2:1 zum 1:1. Schlampiger Querpass von Möller-Daly, den Nürnberger nicht mehr richtig unter Kontrolle bringt. Darauf kommt der Konter über rechts, über Kittel und Jatta. Und Flo hat dann gleich mit seinem Kennerblick festgestellt, dass da auch der Herr Tempelmann keine allzu gute Figur macht beim Zurücklaufen.
Ja, die ganze Situation ist natürlich so, also Handwerker nehme ich deshalb raus, weil er den tiefen Lauf anbietet zu Möller-Daly und Möller-Daly nimmt aber nicht den Pass in die Tiefe, wie übrigens, um chronologisch noch weiter zurückzugehen, vorm 1-0.
Jetzt wird's verwirrend,
ja, sondern er spielt wieder zurück Richtung Nürnberger. Handwerker ist aber dadurch, dass er eben den tiefen Lauf angeboten hat, quasi schon aus der ganzen Verteidigungsbewegung draußen. Der kann gar nicht mehr hinterherlaufen. Das heißt, die Absicherung muss anders laufen. Und dann ist es eben so, da gibt es ja dann noch so eine Zweikampfsituation, wo Nürnberger nochmal versucht, ich glaube, Meffert ist es, den Ball abzunehmen, das gelingt nicht. Und dann wird der Ball nach draußen gespielt und dann ist es so, dass Tempelmann eben sich weder entscheidet, auf Kittel zu gehen, noch nach innen zu ziehen und dann quasi bei Reis zu bleiben, sondern so halbherzig zwischen beiden ein bisschen steht. Und das ist auch mit ein Problem. Dann ist natürlich ein Problem, dass die Viererkette nur noch eine Dreierkette ist. Das heißt, die muss zur Seite verschieben. Und durch das Einrücken ist dann quasi Sörensen der Außenverteidiger. Der kommt nicht richtig dagegen. Und dann stehen halt Schindler und Fischer jeweils eins aufgerückt, was es ein bisschen einfacher macht für Reis dann eben auch draufzulaufen. Und dann ist Duman auch noch da, der eben auch den...
Kommt einen Schritt zu spät, den, ne? Ja.
Der da noch einen Schritt zu spät kommt, weil er eben auch erst nachlaufen muss. Das ist eben so das typische Problem, das du hast, wenn du in der Vorwärtsbewegung durch einen Querpass einen Ball verlierst und nicht in der Ordnung bist. Und dann passiert dir eben sowas.
Waren das die defensiven Defizite von Duman, die der Trainer immer bei ihm sah?
Weiß ich gar nicht, weil er ist ja eigentlich eins vorgelagert, also dass er überhaupt zurückläuft. Eigentlich ist das ist halt so das Problem, weil das ist, eigentlich müssten da ja Tempelmann und Nürnberger stehen. Aber Nürnberger verliert eben den Zweikampf gegen Meffert, wenn er den Ball wieder gewinnen will. Und Tempelmann kommt nicht so richtig hinterher und entscheidet sich dann für gar nichts. Und dann ist Duman derjenige, der am ersten noch nachrückt, aber halt auch nicht mehr reingeht. Klar hat er, das brauchen wir uns nichts vormachen, freilich hat er defensiv durchaus noch seine Defizite, aber er ist ja nicht für, also der ist sicherlich nicht für seine defensiven Fähigkeiten auf dem Platz. Das gilt ja für Lukas Schleimer auf der anderen Seite genauso.
Gehen wir trotzdem, der Ausgleich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht unverdient, weil der HSV schon eigentlich in der ersten Halbzeit das aktivere Team war. Ich glaube, der Ballbesitz zeigt es auch relativ deutlich, dass die schon ein bisschen mehr gemacht haben. Und die Führung durch den Klub ja auch ein bisschen aus heiterem Himmel gekommen, das muss man ehrlicherweise sagen. Ne?
Ja, der HSV war da schon deutlich am Drücker. Ja. Also, ich habe jetzt zwar nur die Statistiken vom Kicker vorliegen, aber also allein über die komplette Spielzeit ist der Klub eigentlich nur bei der Laufleistung besser, wo wir wieder bei der Diskussion wären, Flo.
Fangen wir nicht an.
Und er hatte zwei Fehlpässe weniger. Aber hat halt auch.
Aber halt auch deutlich weniger gespielt.
Ja.
Aber ich glaube, bei den Zweikämpfen war der Club am Schluss noch dezent überlegen. Das war, glaube ich,
ganz knapp.
Bisschen bessere Zweikampfwerte. Das gehen wir weiter chronologisch zurück, das 1:0, wie gesagt, ein bisschen aus heiterem Himmel. Also für mich hat der Pascal Köpke momentan sowas Mintaleskes fast ein bisschen. Der hat nicht viele Szenen im Spiel, man sieht ihn auch phasenweise gar nicht so wirklich und er steht aber momentan eigentlich immer irgendwie richtig.
Einwände? Ja, es fällt ihm halt der Ball vor die Füße.
Oder vor den Kopf, wie nach dem Elfmeter. Ja. Also ja, es ist natürlich, man muss natürlich auch erstmal dort stehen. Also das ist vielleicht auch kein Zufall, dass er eben dann dort steht, wo man stehen muss. Aber er hat so einen kleinen Lauf, zumindest was die Tore betrifft. Hätte vorher schon eigentlich das 1-0 machen müssen können, nach der schönen Vorarbeit von Kilian Fischer, wo er aus dem Lauf dann doch links vorbeischießt. Aber das war eigentlich schon auch eine relativ gute Chance.
Da dachte ich eigentlich, warum macht er den nicht? Also vor allem ich wusste so ungefähr den Zeitraum, wann das Tor gefallen ist.
Und du hast gedacht, so, da fällt es jetzt.
Ja, das ist es jetzt. Und dann so, okay, doch nicht. Dann kommt's noch.
Dann unglücklich abgewäscht. Schöne Vorarbeit von Nürnberger beim Tor, muss man sagen. Macht er gut. Hat natürlich das Glück, dass Vuskovic den Ball halt wirklich so grotesk ablenkt, dass der dann wie so ein Stein vom Himmel fällt und der Köpke nur noch den Fuß hinhalten muss.
Ja, zum Glück ist er vorher nicht aufgekommen. Sonst hätte er vielleicht drüber geschlagen.
Naja, das kann man dann doch erwarten. Frank Linkisch, der Kollege vom Kicker, hat gemeint, den hätten wir auch alle gemacht.
Er hat uns eine 50-50 Chance gegeben. So ehrlich muss man sein.
Ja, aber das war auch, bei Sky war das so, die Aussage von Thorsten Matuschka zu seinem Kollegen, ja, den hättest du auch gemacht.
Wenn man da steht.
Wenn man da steht.
Genau, wenn man da
das
steht.
Das muss man erstmal machen.
Ja, das ist es eben. Ne? Das ist, deshalb ist man Profi-Stürmer, dass man da steht, dass man das merkt, dass man da hin muss.
Aber er hat seinen Lauf gehabt, muss man sagen. Also nach der langen Verletzungspause freut es dann auch, dass er jetzt da so zurückgekommen ist. Jetzt drei Tore in drei Spielen, wenn das so weitergeht.
Drei Tore in drei Siegen, ne? So quasi. Ja,
also ist eigentlich fast schon die Symbolfigur des Aufschwungs.
Kann man so sagen. Wann gibt's Poster zu kaufen?
Und Köpke-Tore sind halt in Nürnberg trotzdem immer noch mal was Besonderes. Das ist einfach so. Wie viel mehr hat er jetzt als sein Vater? Das haben wir doch irgendwie schon mal geklärt, oder?
Zwei. Jetzt müsste er drei mehr haben, oder? Ja. Jetzt hat er jetzt fünf, dann hat er drei mehr.
Haben wir eigentlich die Frage beantwortet von kürzlich, gegen welchen Torwart außer Bodo Egner Andi Köpke noch einen Elfmeter verwandelt hatte?
Ja.
Die Frage war nochmal aufgekommen. Ah, René Müller war es, genau. Ich habe schon wieder vergessen. Aber ich bin auch der Fadi heute, ich darf das vergessen. Was wir jetzt vergessen haben, noch zu würdigen bei der Szene vorher, Kilian Fischer. Also ein sehr toller Lauf auf der linken Seite, wo er den Ball erobert, sich da durchsetzt, den eigentlich auch gut reinspielt. War jetzt nicht die einzige Szene, die man ihm positiv auslegen kann. Auch defensiv vielleicht manchmal noch der eine oder andere kleine Wackler oder so ein bisschen Stellungsfehler, aber insgesamt schon eine sehr, sehr ansprechende Partie von dem jungen Mann.
Ja, da wird es Enrico Valentini schwer haben, dran vorbeizukommen.
Ist die Frage. Glaube ich jetzt, ich glaube auch nicht.
Aber
wir haben schon eine Lösung. Fischer. Wir haben schon eine Lösung gefunden, Flo. Ne?
Genau. Also für mich ist es tatsächlich auch so. Also ich bin vielleicht bin ich bei Kilian Fischer insgesamt immer ein bisschen skeptischer, als es nötig ist. Ich habe mir jetzt dann auch noch mal so zum Beispiel die kann man im Bericht auf Clubfans United auch sehen, da habe ich es auch verlinkt, so die Zweikampfkarte nochmal angeguckt, da sind schon viele verlorene Duelle auch in der eigenen Hälfte dabei. Also ich habe halt insgesamt ein bisschen Problem mit ihm als Rechtsverteidiger tatsächlich für das, was er defensiv macht, weil er war wirklich gut am Samstag und er hat auch nach vorne halt was gebracht, was man jetzt auf Rechtsverteidiger schon lange nicht mehr gesehen hat, nämlich halt das sehr, sehr viel Offensivdrang nach vorne, viel Schwung, viel Tempo. Also ja. Das ist halt durchaus auch noch was er da mitbringt. Aber das ist ja auch meine Rede schon die ganze Zeit. Ich sehe ihn halt nicht so wahnsinnig als Außenverteidiger auf lange Sicht. Und wenn man sich jetzt dann anguckt, dass er ja auch phasenweise schon, also das war gegen Ringsburg in der Schlussphase zum Beispiel, vorne links in dem 4-2-3-1 gespielt hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, ja, Valentini kommt wieder rein, ne, Kapitän sowieso, und da defensiv wahrscheinlich doch noch ein bisschen stabiler, also gerade so von den Stellungsfehlern her, die hat er auch drin, aber nicht auf dem Level wie Fischer, was auch nicht zu erwarten ist, ne, weil der eine eben unzählige Profispiele hat und der andere jetzt noch nicht so wahnsinnig viele, aber man könnte Fischer aber auf die Schleimer-Position ziehen, nachdem Lukas Schleimer gestern ja auch so jemand war, der ein bisschen abgefallen ist in vielen Momenten.
Ja, gestern eher unglücklich, ne? Also bemüht, nach hinten gearbeitet, auch nach vorne schön draufgegangen, aber so in den entscheidenden Szenen dann halt immer so ein bisschen die falsche Entscheidung oder bei dem einen Konter, wo sich dann festläuft, den Schuss aus 16 Metern, den man vielleicht zumindest aufs Tor bringen könnte. Also ein bisschen unglücklich gewirkt in manchen Aktionen gestern, ja, das muss man sagen.
Ja, teilweise vielleicht ein bisschen übermütig oder überhastet, also gerade bei dem Abschluss, den er da daneben setzt. Und dann, ja, wo er sich festläuft, das ist halt auch wieder so, er will es unbedingt machen, aber dann fehlt ihm halt dann auch da dieses Quäntchen vielleicht an Qualität noch, dass er sich da durchsetzen kann. Das, der Wille war da, aber halt
also er bringt
nur
ja diese,
mit Willen geht's nicht.
Er bringt ja diese Dosis Verrücktheit oder Wildheit ins Spiel, die der Trainer ja auch gern möchte, aber es schlägt dann halt manchmal in die eine und manchmal eben in die andere Richtung aus. Und Samstag war es dann eher in die andere Richtung. Aber nachdem wir Robert Klaus schon die Aufstellung für das nächste Spiel in Hannover diktieren, können wir auch gleich weitermachen. Wen lassen wir denn für Lino Tempelmann spielen, der seine 10. gelbe Karte gesehen hat? Geisi? Oder doch dann eher Doppel-6 mit Mit Kraus vielleicht?
Ich würde eher Kraus sehen. Einfach weil der halt doch ein bisschen mehr Dynamik als Geiss ins Spiel bringt.
Ich habe jetzt gerade 90 Minuten Jens Castrop gesehen. Ich bin ein bisschen beeinflusst.
Leicht verliebt.
Ich habe sein Tor gesehen letztens, das war natürlich aller Ehren wert. Also dieser Lauf vom eigenen Strafraum gegen
Schweinfurt.
Genau, das 2-0.
Genau, er hat heute auch wieder 90 Minuten gegen Buchbach gespielt und da schon auch wirklich was mitgebracht. Also natürlich, jetzt ist das der TSV Buchbach und nicht Hannover 96. Ist schon nochmal eine andere Kategorie.
Ja, aber nicht viel.
Aber das ist durchaus richtig. Also Unterhaltungsfaktor hat man, wenn man Buchbach im Stadion hat, wahrscheinlich sogar einen größeren, weil die Fans mit ihren Kuhglocken oder was auch immer das war, durchaus unterhaltsam sind. Die Idee fände ich ganz interessant, ihn mal einzusetzen. Ich rechne aber jetzt nicht damit, sondern ich rechne tatsächlich auch eher sogar mit Tom Kraus, weil er halt so ein bisschen die defensive Absicherung in der Doppel-6, ne, wenn du mit Nürnberger und Geis spielst, bist du wahrscheinlich wieder an einem Punkt, wo du gerade, wenn du Geis im Zentrum hast, vielleicht auch vom Tempo her wieder ein bisschen Probleme kriegst, wenn du den nicht mit zwei Leuten absicherst, wie wenn er in der Raute die 6 spielst. Und du hast halt, wenn du Kraus hast, auch noch jemanden, der im Defensiv-Zweikampf und auch so im Tempo nach vorne ein bisschen mehr zu bieten hat. Also ich würde, wenn ich beim 4-2-3-1 bliebe, würde ich sagen, dann würde ich Kraus eher bringen als Geis. Aber vielleicht lässt sich Robert Klaus auch was Neues einfallen.
Wobei mir Tempelmann schon fehlen wird. Also auch wenn er bei der einen Situation, wie du sagst, das taktisch nicht so ganz gut gemacht hat, fand ich trotzdem, dass er wieder wahnsinnig viel angekurbelt hat, das Spiel mit seinen Läufen von hinten raus, da immer schwer vom Ball zu trennen. Es kam jetzt so nicht der letzte Pass oder der Abschluss kam dann zwar nicht, aber ich finde, er ist ja unheimlich wertvoll in der Position auch für die Mannschaft, weil er einfach so wahnsinnig viel arbeitet und antreibt und auch die Zweikämpfe einfach gewinnt. Mitunter übertreibt das dann ein bisschen, wie man es an der 10. gelben Karte gesehen hat. Man hat ja so ein bisschen Sorge gehabt, ob er das Spiel überhaupt zu Ende bekommt. Aber
ja, da hatte er sich ja dann schon noch im Griff. Auch der Trainer hatte sich ja im Griff.
Die wievielte gelbe war das eigentlich?
Für einen Trainer?
Ich bilde mir ein, sowas von der 3. gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war das auch wer anders. Aber es führt niemand Buch, also von daher. Also es gibt beim Kicker oder sonst irgendwo keine Listen mit, wie vielte.
Aber. Auf transfermarkt.de vielleicht?
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, da müsste man die geschätzte Kollegin Petra Tabarelli auf Twitter @ClioMZ fragen. Die führt da Buch. Ich weiß aber nicht, ob für die 2. Liga auch oder nur für die 1.
Wie fandet ihr den Schiedsrichter am Samstag? Also am Schluss dann ja doch eine relative Gelbflut. Also da gab es dann ja eigentlich für fast alles eine gelbe Karte. Gab das Spiel eigentlich gar nicht so her? So
ja, anstrengend fand ich ihn, wenn ich ehrlich bin.
Der Herr Jöllenbeck.
Es gab schon schlimmere, aber auch deutlich bessere. Also ich fand es jetzt, hat sich ja nicht besonders positiv hervorgetan, sagen wir es mal so. Also es war, teilweise hat er wieder laufen lassen, wo man eigentlich unterbrechen hätte müssen und umgekehrt. Also war nicht so eine große Linie drin. Also ja, was man dann auch eben an der Gelbflut gegen Schluss auch sieht. Also hätte er vielleicht vorher schon mal eine gelbe ziehen können, dann wäre das vielleicht am Schluss nicht so ausgeartet.
Weiß man eigentlich, für was Martinia gelb bekommen hat? Das war nicht im Stadion nicht so wirklich.
Das wollte ich euch fragen. Erklärbar. Das war nicht mal auf Sky erklärbar.
Der hat plötzlich Ich habe den
Jöllenbeck so gedeutet, dass er der Meinung war, dass dieser zweite Ball, der da kurz mit drin war, dass das Martinias Schuld sei. Aber und dass das quasi deshalb Zeitspiel oder sonst irgendwas war. Aber es kann auch was völlig anderes gewesen sein. Ich weiß es nicht.
Gut, ist ja, das ohne, war auch, ohne Folgen, insofern ist es egal.
Aber man muss das auch nicht Lippen lesen können, um die Unterhaltung zwischen Martenia und Jöllenbeck da zu verstehen. Das war dann wirklich so, Jöllenbeck, ja, du kriegst jetzt Gelb. Ja, wofür? Und dann hat er es ihm wohl erklärt und so, okay, ja, dann mach. Also wirklich so, ja, gut, es ist, sollst deinen Willen haben, ist mir jetzt auch schon wurscht.
Also ich glaube, dem Herrn Martenia war das alles ein wenig egal. Der war dann auch sehr entspannt in der Mixzone. Ich glaube, der hat es sichtlich genossen, gerade gegen den HSV zu gewinnen, gegen seinen Ex-Verein. Also der hatte viel Spaß an dem Abend, glaube ich.
Ja, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also er hat ja dann davon gesprochen, dass ne, für die defensive Qualität, dass es jetzt wieder besser ist. Er hat durchaus gesagt, ja, die zwei vor der Abwehr, weil du mehr Personal hast, das bringt schon was. Und dann sind es halt noch so ein paar Kleinigkeiten. Und dann auf die Nachfrage vom Kollegen Nico Gelev, welche Kleinigkeiten das denn seien, hat er dann nur suffisant gegrinst und gemeint, das wäre jetzt zu taktisch, das erklärt er jetzt nicht.
Habt ihr das Video gesehen, was da auf Twitter kursiert von der Kabinenparty ist auch ein schönes fränkisches
Wort. Kabinenparty ist ein super, super fränkisches Wort.
Also da konnte man fast glauben, das wäre der Aufstieg gewesen.
Wie die Herren. Ich glaube, die wollen jetzt auch.
Singen. Die wollen jetzt auch.
Ja.
Die Luana Valentini hat auf Twitter uns ein Cordon Bleu ausgelobt, wenn wir das Aufstiegsthema auslassen, das nicht thematisieren heute. Es ist nur dumm, dass ja gerade Fastenzeit ist und ich bis Ostern kein Fleisch esse. Deswegen ist mir das relativ wurscht, ob mich das jetzt ein Cordon Bleu kostet und wir können über den Aufstieg reden. Sorry Luana, tut mir leid. Falscher Zeitpunkt, gute Idee. Bestechlich bin ich dann wieder ab Ostern. Was ist denn jetzt noch drin für den Club? Jetzt kann man Spitzenmannschaften schlagen, 3 Siege in Folge ist zuletzt in der Aufstiegssaison gelungen. Das waren die letzten 3 Spiele damals bis Sandhausen, die den Aufstieg gebracht haben. Was geht denn noch? 5 Punkte sind es auf Platz 3. Bremen hat heute 2-1 gegen Dresden gewonnen, mit einiger Mühe, waren im Rückstand. Heißt aber, es bleibt bei 5 Punkten auf Platz 3. Bremen, Darmstadt, Pauli. Alle 3 Mannschaften hat der Club noch im direkten Duell. Trainer hat gesagt, wer aufsteigen will, muss gegen uns gewinnen. Das heißt praktisch im Umkehrschluss, wenn sie es nicht tun, steigt halt der Club auf. Kann man das so interpretieren?
Würde ich so unterschreiben.
Ich das interpretiert.
Was ja, ist also drin? Das kommt jetzt halt darauf an, ob sie an die Leistung gegen den HSV anknüpfen. Und gut, das Never Change a Winning Team ist halt durch die 10. Gelbe von Tempelmann jetzt schon mal raus. Und da gilt es jetzt halt gegen
Hat das letzte Mal auch schon. War Schindler neu drin, haben sie trotzdem gewonnen. Kein Argument.
Okay. Ich ziehe dieses Argument zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, es ist also... Ich fand, sie waren relativ gut eingestellt auf dem HSV. Und wenn das der Trainer gegen Hannover auch hinkriegt, dann sehe ich da kein Problem.
Hannover ist halt auch so eine Wundertüte.
Ja, das ist halt so die FCN-Reste-Rampe auch irgendwie, ne? nur funktionieren sie da.
Grüße an
Sebastian Kerk. Und Cedric Teuchert.
Oh ja, stimmt. Auch der.
Auch der. Ja.
Also quasi das Hertha der zweiten Liga.
Das ist aber fast schon Beleidigung jetzt.
Ja.
Ja, okay.
Das ist, glaube ich, auch wieder justiziabel.
Von der Tabellensituation her nicht ganz so prekär.
Also der Fadi würde es natürlich sagen, der Aufstieg ist praktisch nicht mehr zu verhindern.
Ja.
Wollen wir dem zustimmen in seiner Abwesenheit oder sind wir dann doch in unserer gewohnten Pessimistenrolle und sagen, naja, 5 Punkte sind 5 Punkte und St. Pauli und Darmstadt scheinen so ihre kleine Krise hinter sich zu haben. Die sind jetzt wieder relativ stabil. Bremen gewinnt dann halt auch solche schwierigen Spiele wie heute dann doch irgendwie. Dank Füllkrug, Doppelpack. Dann hat man natürlich trotzdem noch Schalke und den HSV, auch wenn dem HSV klar ein wenig die Luft auszugehen scheint. drei Spiele ohne Sieg. Und Schalke sich heute, für mich jetzt überraschend, von Trainer Gramotzis getrennt hat. Habt ihr damit gerechnet?
Nee, aber das ist Schalke doing Schalke-Things. Ja. Also das ist als Sechster sich vom Trainer trennen, weil es mal kurz nicht läuft. Also
unbedingt gerechnet damit habe ich nicht, aber ich kann es schon nachvollziehen, weil er halt mit dem Kader eigentlich nicht so spielt, wie man mit dem Kader spielen kann. Da kann man natürlich dann immer fragen, ist das Trainer schuld, oder ist das Sportdirektoren schuld oder sonst irgendwas, aber die könnten natürlich noch deutlich weniger destruktiv spielen, als sie es tun. Ich meine, das ist jetzt nicht mega destruktiv, was sie spielen, aber es ist trotzdem schon so, ne, es ist viel, wir geben den Ball raus und dann wird er reingeflankt und wir hoffen auf Terodde. Das kannst du mit Ovejan und Terodde natürlich auch machen, aber ist schon so, dass man da durchaus vielleicht sogar ein bisschen mehr rausholen könnte, ne? Also dann auch die Personalpolitik ist dann natürlich auch immer gleich in der Kritik und so weiter. Also ich kann es in gewisser Weise schon nachvollziehen, weil sie halt doch deutlich hinter den eigenen Erwartungen sind. Andererseits muss man halt dann fragen, ob vielleicht die Erwartungen falsch waren.
Ja, und sie sind ja jetzt noch in einer aussichtslosen Position. Also sind ja trotzdem
wenn man beim Club sagen, es sind 5 Punkte, dann muss man das bei den anderen natürlich auch sagen.
Das stimmt, und der Club will ja gar nicht aufsteigen.
Ja, wir machen es ja nur, weil es die anderen nicht wollen. Also wir erbarmen uns.
Alles kann, nichts muss.
Ja, ich bleibe ja bei meiner Grundskepsis, was das Ganze angeht, weil ja nicht nur wegen der 5 Punkte, sondern weil man eben auch noch, ich meine, man muss eben quasi, man muss gegen Bremen, Darmstadt und St. Pauli eigentlich gewinnen, weil, ne, und man muss ja erst einmal quasi die 6 Punkte aufholen, weil 5+ Torverhältnis, da hat uns Dieter Hecking ja gestern auch daran erinnert, was er gesagt hat, das Torverhältnis ist so schlecht, ja, dass wir eigentlich noch einen zusätzlichen Punkt brauchen. Das muss man aufholen und dann muss man, das heißt ja letztlich im Endeffekt, man muss die gegen alle davor.
2 davon auswärts, ne? Pauli auswärts, ja. Bremen auswärts, Darmstadt zu Hause,
St. Pauli. Pauli.
St. Pauli.
Ja. Sonst gibt es Ärger mit deinem Quiz-Team-Kollegen.
Oh, okay. Sorry, Grüße an Jörg. Also gut, ja, ich sehe schon, dann wird es noch nichts mit dem Aufstieg festzurren heute.
Nee, ich bleibe ja auch skeptisch. Das war ja gestern auch wieder so ein Spiel, wo du letztlich, na klar, du gewinnst es, aber auch wenn ich Tim Walter ungern recht gebe, ne, mit dem 1-1, das man dann am Ende verliert, hat er wahrscheinlich in der Gesamtbetrachtung gar nicht so unrecht.
Ja, aber das war schon allein der Sieg, fühlte sich 1000-mal verdienter an, auch weil Tim Walter vorm Spiel gesagt hat, er stellt sich nicht auf den Gegner ein, die Gegner müssen sich auf sie einstellen. Und diese Aussage, also dafür hätten sie eigentlich 5 kassieren müssen.
Da kenne ich einen Trainer, der mit der Maxim in die Bundesliga aufgestiegen ist. Beim Club. Hat auch nicht funktioniert. Egal.
Tja. Ja, aber ich meine, das ist natürlich so eine grundlegende Frage, aber wenn man so sehr von sich überzeugt ist wie Tim Walter, dann muss man da auch so rangehen, weil alles andere funktioniert dann nicht. Aber kann und der HSV spielt halt auch immer denselben, also der kann gar nicht anders spielen, ne? Wenn man diesen Walter-Ball spielt, dann kann man sich halt auch nicht wahnsinnig anpassen, sondern dann spielt man halt sein Ding und dann geht halt ein Vuškovic und ein Schonlau gehen halt dann auch mal spazieren nach vorne rein und ich meine, er hat es ja eh schon abgeschwächt. Also das ist ja lang nicht so wie in Stuttgart, wo Kempf als Innenverteidiger teilweise mehr Zehner war als Innenverteidiger und die Außenverteidiger nach innen gekippt sind und lauter so. Also das war ja wild, was er in Stuttgart gespielt hat. Dagegen ist es ja orthodox, was er jetzt in Hamburg spielen lässt.
Aber haben wir das nicht gestern auch in einer gewissen Art und Weise gespielt? So Positionswechsel, Handwerker, Fischer, dass plötzlich Fischer mal über links kam. Möller-Dell und Schleimer haben sowieso ständig die Position getauscht.
Ja, die mobilen Zehner, die haben wir auch, aber ansonsten sind es so situationsbedingte Geschichten. Also das ist jetzt nicht, das ist nicht by design, sondern das ergibt sich halt mal aus dem Spielverlauf. Aber beim HSV ist es ja wirklich so, du musst es ja machen. Also ich hatte jemand neben mir sitzen, der beruflich Fußballspiele anschaut und war teilweise... Der auch, ja. Also zweimal, aber okay. Der es aus dem Fußball heraus tut.
Der aber noch mehr Geld dafür verdient als ich vermutlich.
Das glaube ich fast, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber der auf jeden Fall, also der innerhalb des Fußballs arbeitet und nicht nur in Anführungszeichen drüber berichtet, so wie wir. Und der war teilweise ziemlich verzweifelt, dass da diese Läufe der Innenverteidiger plötzlich da sind und das eigentlich... nicht immer so wahnsinnig sinnhaft ist, aber manchmal schaffst du halt dadurch Überzahl und dann, aber es ist andererseits eben auch sehr riskant, genauso wie das Torwartspiel von Heuer Fernandes natürlich durchaus, manchmal riskant sein kann, wenn er so weit vorne steht. Ich meine, das ging jetzt gut, da hat er zweimal Situationen klären können, aber das kann auch mal schief gehen.
Ja, es ist halt der Manuel Neuer Fußball, einfach der Torwart als Libero.
Ja. Wobei bei Neuer, glaube ich, hätte ich weniger Bauchschmerzen als bei Heuer Fernandes.
Gut, das ist halt auch immer eine Qualitätsfrage.
Trotzdem nochmal zurück zum Club. Fußball ist ja auch immer viel Kopfsache. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass dieses Sieg, dass dieses Spiel mit der Mannschaft ein bisschen was gemacht hat. Also dass das schon so ein Spiel sein kann, was man vielleicht in der Nachbetrachtung mal so als wie soll man es nennen, nochmal Energien freigesetzt hat, die vielleicht bislang noch ein bisschen verschüttet waren. Also wenn man sieht, wie sie das gefeiert haben, und es hat halt auch ganz viel an dem Abend, also so viele Klischees, die man da pulverisiert hat. Man kann nicht gegen Spitzmannschaften gewinnen, können wir abhaken. Man kann nicht gegen HSV gewinnen, kann man abhaken. Ich glaube, der letzte Sieg war vor 10 Jahren ungefähr. Mhm. Also auch das Angstgegner-Ding kann man beerdigen. 3 Siege in Folge hat man Ewigkeiten, haben wir vorhin schon angesprochen. Also man hat ja in dem Spiel wirklich ganz viel getan, um da so ein paar Vorurteile zu beseitigen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass gerade so ein, auch mit der Dramaturgie des Spiels, dann durch dieses späte Tor, wo eigentlich keiner damit rechnet, dann schießt auch noch dem Handwerker mit rechts. Und also so, man hatte so das Gefühl, es läuft halt auch einfach gerade auch mal für den Club, dass sowas dann trotzdem noch einmal so Energien freisetzen kann. Hoffe ich einfach.
Ja, das hat sich ja die letzten Spiele eigentlich so schon so angedeutet. Also es waren, dass es erstens, es funktioniert in der Mannschaft. Also gerade dieses, okay, Corona-Fälle, wir müssen auf so und so viele Positionen umstellen und dann funktioniert's. Und jetzt haben sie dem mit dem Sieg über den HSV quasi die Krone aufgesetzt, und das ist, glaube ich, für die Psyche der Mannschaft schon unglaublich wichtig.
Flo?
Ja.
Klingt nicht so überzeugt.
Ich bin einfach.
Muss man trotzdem mit einem Ingolstadt wieder rechnen irgendwann?
Das ist halt, ne? Also mir ist die Oszillation zwischen den Polen etwas zu groß. Ne? Man hat nach dem Karlsruhe-Spiel war alles ganz, ganz furchtbar, und jetzt gab es gestern Abend schon wieder Europapokalgesänge. Also mir das.
Die gab es im Ingolstadt-Spiel auch.
Gut. Aber man darf halt gewisse Dinge immer noch nicht vergessen, ne? Mit 36 Toren ist man weit weg von der Spitzengruppe, was die Tore angeht. Die unterliegende Chancenqualität ist ähnlich. Also von daher, ich bin da einfach nicht überzeugt. Klar kannst du in den Lauf kommen und dann hast du es wieder. Andererseits hast du da oben halt auch, ne? Also ich glaube, Bremen wird es zu Ende spielen. Dazu hast du Darmstadt, die unmögliche Spiele gewinnen. St. Pauli hat sich auch wieder gefangen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich halt auch den Club einfach insgesamt von den 6, die da oben stehen, noch von der Qualität her insgesamt für am schlechtesten halte. Aber ja, wenn es anders läuft, freue ich mich. Da liege ich gern falsch.
Aber wir würden jetzt auch als Erfolg werden, wenn man am Ende Vierter wird und Schalke und den HSV hinter sich lässt, wie es der Trainer ja auch formuliert hat, dass das durchaus eine sehr ansehnliche Zwischenbilanz ist, nach 25 Spieltagen vor diesen doch sehr ambitionierten Vereinen zu stehen.
Könnten wir uns Frieden damit machen. Ja, da haben wir das Saisonziel allerdings verpasst.
Stimmt, 5-8 war Saisonziel. Ja, würde man durchgehen lassen.
So wie die Tabelle aktuell ausschaut, würde ich nur St. Pauli und Darmstadt vielleicht tauschen, dass St. Pauli direkt hochgeht. Sonst ist das okay für mich.
Jetzt können wir...
Anders, fände ich auch okay, aber wenn der Club dann halt doch oben noch auf 3 wäre, wäre es auch okay.
Hat Schwirnow eigentlich in der U21 gespielt, Flo? Du warst ja beim Spiel?
Ja, volle 90 Minuten hat auch das Siegtor gemacht.
Okay. Weil der ist ja wirklich so erstaunlicherweise so ein bisschen gerade ganz weg vom Fenster. Ne? Auch wird auch nicht eingewechselt jetzt die letzten Spiele, wo man ja doch gedacht hat, das ist jetzt der Spieler, der vielleicht ja auch dem Club aus finanziellen Nöten helfen kann über kurz oder lang.
Ja, wobei also, es halt
stagniert ein bisschen bei ihm.
Ne? Nicht zur Spielweise passt. Ne? Also Schuranov würde jetzt in dieses 4-2-3-1 mit sehr wildem Offensivspiel gar nicht so wahnsinnig passen. Also tendenziell hätte ich jetzt gesagt, da wo Köpke am Samstag stand, würde er auch stehen. Aber man weiß es natürlich nicht. Ne? Andererseits, Köpke ist ein bisschen mobiler, passt dann damit zu den mobilen Zehnern dahinter. Also ist sicherlich ein Faktor, ist ein bisschen überraschend, ist aber auch, glaube ich, keine unnormale Entwicklung bei einem jungen Spieler, dass der dann erstmal solche Phasen auch drin hat.
Ja, ist ja gerade 20 geworden, darf man nicht vergessen. Ja.
Spieler in dem Alter, die keinen Leistungsschwankungen unterliegen, spielen, glaube ich, auch nicht in Nürnberg. Sind wir mal ehrlich.
Und wenn, dann haben sie es sehr viel früher getan und sind dann schon lange weg, ja.
Jetzt können wir, wenn wir schon bei der Stürmerdebatte sind, noch die Abwesenheit vom Kollegen Keplavi nutzen und objektiv das Dovedan-Thema diskutieren, ganz kurz. Da haben die Kollegen der Bild-Zeitung in der vergangenen Woche, glaube ich, berichtet, dass vieles darauf hindeutet, dass er nächste Saison nicht mehr in Nürnberg spielen wird, auch wie Dennis Borkowski, bei dem es jetzt sicherlich auch keine Überraschung ist. Simon, wir haben diese Diskussion ja schon öfter geführt, du bist da unbeteiligt, neutral. Würdest du ihn gerne weiter beim Club sehen oder sagst du auch wie wir, das ist halt so eine Kosten-Nutzen-Frage und momentan spielt er auch wieder nicht mehr nach seinem kleinen Zwischenhoch die ganz große Rolle?
Also ich sehe es schon auch so, dass es absolut eine Kosten-Nutzen-Frage ist. Wenn er vielleicht für einen schmäleren Taler bereit wäre zu verlängern, würde ich es machen. Aber ich gehe stark davon aus, ich bin ja nicht so tief im Thema drin wie ihr, oder die Nähe zum Verein habe ich ja nicht. Ich gehe davon aus, er ist einer der Großverdiener, weil er halt auch einer der Großeinkäufe war.
Rekordeinkauf,
und,
ne?
Ja. Und würde ich zu den aktuellen Konditionen auf keinen Fall verlängern. Einfach weil er momentan halt Einwechselspieler, Ergänzungsspieler ist und man hat sich von ihm mehr erhofft. Das hat ja der Flo hat ja auch schon mal die Leistungsdaten analysiert und gesagt, wir haben jetzt aber aktuell den besten Dovedan aller Zeiten. Also, ja.
Den haben wir in diesem Podcast jede Woche. Das ist,
ja gut, das heißen. Ist aber, das, ihr habt ja den keblawischen Dovedan. Das ist nicht unser Dovedan, das ist der vom Fadi.
Grüße. Was machen wir mit dem Handwerker? Da haben wir mit Dieter Hecking auch noch kurz gesprochen nach dem Spiel. Wie es da mit der Vertragsverlängerung ausschaut, ist ja eigentlich einer der wenigen Stammspieler, wo die Zukunft auch noch nicht so ganz klar ist. Dieter Hecking meinte, man ist in Gesprächen, aber man ist relativ gelassen. Und wenn es denn nicht sein soll, dann können sie damit auch leben, sinngemäß gemeint.
Man nimmt jeden Ausgang hin oder so.
Ja, genau. Also wir können, egal welche Entscheidung kommt, wir können damit leben. Also es klang für mich jetzt nicht so, als wenn man ihn auf Gedeih und Verderb unbedingt halten wollte, zumal ja, glaube ich, mit Weckeser aus Regensburg ja auch schon ein potenzieller Ersatz da wäre, der zwar auch anders spielen könnte, aber man wäre gerüstet. Ich weiß nicht vom Gefühl her.
Also ich glaube, er bleibt.
Glaubst du, er bleibt?
Ja, mein Gefühl geht in die andere Richtung.
Also ich hätte jetzt Hacking auch eher gestern so interpretiert, ja, weil er sagt, wir haben ja auch das Heft des Handelns in der Hand und wie gesagt, man kann nicht jeden Spieler halten, das ist halt so, glaube ich. Das war auch so ein Satz, den er noch gesagt hat. Also ich würde es jetzt auch eher so Richtung interpretieren, dass da die Zeichen eher auf Trennung stehen.
Also das Interview mit Handwerker bei Sky.
Das habe ich nicht gesehen. Also da war ich im Stadion noch.
Da klang es für mich schon eher so, als würde er gern bleiben. Also es waren halt natürlich die üblichen Floskeln sind in guten Gesprächen, bla bla, wenn es was zu vermelden gibt, werden wir es rechtzeitig melden. Aber er hat mehrfach betont, wie wohl er sich hier fühlt und dass aus seiner Sicht eigentlich nichts gegen einen Verbleib spräche. So kam es zumindest dann auch rüber.
Flo, würdest du ihn behalten wollen?
Das kommt darauf an, welcher Tim Handwerker das ist. Also
den von gestern würden wir nehmen.
Ja, genau. Nee, ich denke insgesamt.
Den aus der zweiten Halbzeit.
Genau, den aus der zweiten Halbzeit, der in der ersten hat noch einen von 8 Zweikämpfen gewonnen, der in der zweiten war dann deutlich präsenter mit 15 von 24. Das sieht man auch, dass er deutlich mehr in die Duelle rein ist. Nee, ich glaube, ich fände es ganz spannend, wenn man ihn und Weggesser im Kader hätte, weil man dann eben halt auch auf links vorne, wenn da jetzt sich nicht Kilian Fischer irgendwann festspielt, dann auch noch so ein Duo hätte, das auch noch mehr tauschen könnte, bisschen mehr Breite wieder ins Spiel bringt, weil man ja jetzt erst wieder anfängt, mehr in die Breite zu gehen, so dieses 4-4-2 mit Raute, das man vorher hatte, da fehlt ja doch sehr die Breite im Spiel und das hätte man dann mit Weggesser und Handwerker hätte man halt dann zwei, da hätte man auch jetzt zusätzlich noch Tempo im Spiel. Also von daher, wenn sich's anbietet und nicht zu teuer ist, dann würde ich ihn schon behalten. Ist übrigens ganz interessant, weil er Erik Weggesser anspricht, ne? Der war in den Spielen um seine Verkündung des Wechsels und in Nürnberg saß er auf der Bank und jetzt ist er aber wieder Stammspieler.
Okay.
Also es wirkte ein bisschen wie eine Strafmaßnahme.
Gut, dann fasse ich mal zusammen. Der Club steigt doch nicht auf. Wir behalten Tim Handwerker der zweiten Halbzeit und lassen Dovi dann ziehen. Habe ich das jetzt alles so richtig? Außer er verzichtet auf Geld, was er nicht tun wird, glaube ich mal. Und ja, wir nähern uns der 1-Stunden-Marke. Das war mein Ziel. Unter einer Stunde wollte ich es nicht machen. Das heißt, wir können uns dann aber langsam dem Gerch widmen, erstmal den von letzter Woche aufklären. Jetzt muss ich wieder überlegen, es war, glaube ich, Darius Kamper. Ne? Genau, leicht erkennbar an dem Zitat, ich hatte zum Abendessen Wein und Bier, das habe ich nicht vertragen oder so ähnlich. War natürlich darauf bezogen, dass er in Gladbacher Diensten mal dem Trainingslager des 1. FC Nürnberg in, jetzt weiß ich nicht mehr, Türkei, glaube ich, Spanien, Türkei, ich glaube, es war in der Türkei, einen Besuch abgestattet hat und da in einem etwas ramponierten Zustand angekommen ist zu späterer Stunde und sich dann erst einmal in die Hotellobby übergeben hat unter den Augen zahlreicher Journalisten und sonstiger Menschen. Also das war eigentlich so der Wink, mit dem er das dann erraten konnte.
Ja, wem noch nie Bier und Wein zusammen schlecht getan hat, den ersten Stein.
Ja, wer noch nie eine Hotellobby gekotzt hat, der werfe den ersten.
Werfe den ersten Kevin Großkreuz-Döner. Ja. Ist er, was mir dann aufgefallen ist, der ist am selben Ort wie Raphael Schäfer geboren, ne?
In Kös, Polen?
Ja.
Polen,
ja, genau.
Genau. Irgendwo, mit C. Köswitz? Nee, oder? Ja.
Ja. Kriegst nicht hin, dass mein Polnisch ist.
Das stimmt, ja.
Ist nicht gut genug.
Und
der Simon hat einen neuen dabei.
Ne? Ja, das finde ich vorbildlich. Man wird zum Podcast eingeladen und bringt gleich einen Gerch als Antrittsgeschenk mit. Das ist für alle künftigen Gäste, die wir hier begrüßen, zur Nachahmung empfohlen. Sehr, sehr vorbildlich. Simon?
Ich weiß aber nicht, ob wir nicht schon hatten.
Das ist egal, weil dann haben wir das auch schon wieder vergessen.
Okay.
Du kennst das Spiel hier, ne? Warte mal, ich muss jetzt gerade deine WhatsApp, dass ich dir das dann auch gleich schreiben kann, wenn ich es erraten habe. Flo, hast du die Nummer vom Simon?
Nö, habe ich nicht.
Dann schreib's mir, wenn du ihn hast, dann kann ich es auch weiterleiten.
Ja, machen wir so.
Legen Sie los.
Gut. Gerch wurde in einer der europäischen Kulturhauptstädte des aktuellen Jahres geboren und begann auch dort seine Karriere. Nach weiteren Stationen in seinem Heimatland zog es ihn nach Deutschland, wo er seine erste Station bei einem Emsländer Regionalligisten hatte. Nach guten Leistungen wechselte er zum Club in die zweite Liga. Obwohl er bei allen 34 Spielen auf dem Platz stand, konnte auch er den Abstieg in die Regionalliga nicht verhindern. In der Regionalligasaison stand er noch ein paar Mal auf dem Feld, ein Treffer gelang ihm aber nicht. Nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga wechselte er zu einem Hauptstadtverein, bei welchem er im Relegationsspiel um den Aufstieg einen Elfmeter verwandelte. Dennoch wurde er dort durch eben den Spieler ersetzt, der schon beim Club sein Nachfolger wurde. Nach kurzen Gastspielen bei einem Eisenbahnerverein in Sachsen und einem Frankfurter Vorortclub wechselte er nach Westfalen, wo er sich aber mit dem Trainer, den er noch aus Nürnberger Zeiten kannte, verstritt und bei einem Spiel, nachdem ihm die eigenen Fans auspfiffen, entnervt das Spielfeld verließ und zu einem späteren Kultspieler dieses Vereins zu seinem ersten Einsatz verhalf. Nach dieser Aktion wechselte er noch während der Saison nach Baden-Württemberg, wo er aber nach einigen Spielen suspendiert wurde. Anschließend ging es zurück in die Heimat, wo sich nach zwei weiteren Stationen seine Spur verliert. Angeblich soll er mittlerweile als Spielerberater und Diskothekenbesitzer seine Brötchen verdienen. Im Rahmen der Recherchen zum Bundesliga-Wettskandal tauchte sein Name häufiger auf, denn während seiner Zeit in Berlin und in Baden-Württemberg unterliefen ihm häufiger Fehler, wenn Berliner Schiedsrichter pfiffen. Unter anderem verwechselte er angeblich Pfiffe aus dem Publikum mit den Pfiffen des Schiedsrichters. Solche Aktionen brachten ihm auch einen Spitznamen ein, welcher an ein Gemüse erinnert. Wenn ich diesen jetzt nennen würde, wäre der Gerch aber kein Rätsel mehr. Und der Uli hat's.
Der Flo auch, hat kurz nach mir geschickt, ja. Aber schöner Gerch.
Ja, ich musste neulich komischerweise mal an ihn denken und dachte mir, das wäre doch mal ein Gerch.
Übrigens habe ich Beschwerden gekriegt, dass Gerch bei Wordle nicht als Wort akzeptiert wird. Flo, was ist dieses Wordle? Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich mache zwar vielen Quatsch mit, aber das ging bislang an mir vorbei. Kannst du das mal kurz erklären? Hallo?
Herr Zenger?
Ah, Moment. Jetzt hatte mein Mikro auf Stumm.
Kurz Sorgen gemacht irgendwie.
Also, Wordle ist.
Dass du dein Handwerkszeug weggeschmissen hast und uns verlassen.
Ja. Ist ihm alles zu blöd hier.
Ein Wortsuchspiel. Okay. Du hast. Ich weiß nicht, ob dir Mastermind was sagt.
Ja, das kenne ich noch.
Es funktioniert eigentlich nach demselben Prinzip, nur mit einem Wort und mit Buchstaben. Und du skippst ein fünfbuchstabiges Wort an und das Wordle sagt dir dann, eins ist an der richtigen Stelle und es sagt dir sogar, welches an der richtigen Stelle ist und welche Buchstaben an den falschen Stellen sind. Und damit spielst du dann weiter. Und du hast halt 6 Versuche, um es zu erraten. Und das gibt es in den unterschiedlichen Formen, also Sprachen. Und es gibt auch ein Quadrobel oder so, wo du dann 4 auf einmal lösen musst. Und ein Absurdle, das dann möglichst absurde Worte mit möglichst vielen Buchstabendoppelungen drin hat und lauter so Zeug. Also das, okay. Und es ist halt so, das ist so kurz. Das Original Wordle auf Englisch war halt so ein Erfolg. Das war so erfolgreich, dass die New York Times sich das jetzt gekauft hat.
Und wo kann man sich beschweren, dass Gerch nicht funktioniert?
Wer ist da verantwortlich?
Bei der New York Times.
Okay. Oder bei, ich weiß gar nicht, wer den deutschen Anbieter hat.
Geht aber nur mit 5 Buchstaben dann, also bei der Originalversion. Also Kadepp wäre praktisch auch
nicht. Wäre raus.
Schade eigentlich.
Bei Words with Friends gilt Gerch auch nicht. Das möchte ich auch mal anprangern. Aber das sind die Scrabble-Regeln. Ich weiß nicht, ob es extra fränkische Scrabble-Regeln gibt.
Wenn nicht, dann müsst es die erfinden. Aber da wäre dann aber auch K und T wahrscheinlich besonders viel wert, oder? Im fränkischen
wahrscheinlich. Scrabble. Das gibt es ja bloß in Carage. Aber Scrabble ist eigentlich auch ein schönes
fränkisches Wort. Scrabble ist auch ein schönes fränkisches Wort, das stimmt. Also gut, dann werde ich mich jetzt den Rest des Abends mal mit Wordle anfreunden, weil ich muss ja sowas dann immer gleich ausprobieren. Ich bedanke mich beim Simon,
der sehr, sehr gern
heute unterstützt hat. Flo, bei dir wie immer.
Dankeschön.
Nächste Woche ist dann auch der Fadi wieder da. Dann wird es alles wieder in gewohnter Manier ablaufen, hoffentlich. Nachdem wir dann einen Sieg bei Hannover 96 besprechen können und uns der Fadi dann erklären wird, warum der Club jetzt dann doch definitiv endlich endgültig aufsteigt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende noch. Und ja, auch da draußen alles Gute. Bleibt stabil. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Servus.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.